So, ich möchte auch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich über jeden, der heute hier ist, um mit uns dieses interessante, ja, grundlegende Thema in der Offenbarung zu studieren. Wir betrachten heute das gesamte Kapitel 12 aus der Offenbarung. Und wie wir in der Vergangenheit bereits gesehen haben, beleuchtet die Prophetie von heute aus gesehen die letzten 2000 Jahre. Wir haben das immer wieder festgestellt, verschiedene Blickwinkel betrachten können. Die Kirchengeschichte haben wir betrachtet, wir haben die Geschichte des römischen Weltreiches betrachtet, die sieben Gemeinden, die sieben Siegel, die sieben Posaunen. Und ähnlich wie es im Buche Daniel ist, wird die Prophetie immer detaillierter. Und das 12. Kapitel der Offenbarung gibt uns auch eine Chronologie, die uns aber in etwas ganz Grundlegendes einführt, nämlich, dass ein Krieg herrscht im Universum zwischen Licht und Finsternis. Bevor wir unsere Bibel aufschlagen, möchte ich Sie bitten, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Lieber Vater, im Namen Jesu wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir dein teures Wort aufschlagen dürfen. Wir wollen dich bitten um deinen Heiligen Geist, dass wir alle recht gesegnet werden und alle, wie wir uns hier versammelt haben, auch erleuchtet werden mit Verständnis und Erkenntnis. Wir bitten es im Namen Jesu. Amen. Wir wollen Offenbarung 12 aufschlagen und hier die ersten beiden Verse. In den ausliegenden Kantsteinbibeln ist das die Seite 264. 264 im Neuen Testament, Offenbarung 12, die Verse 1 und 2.
Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt.
Dankeschön. Vielleicht können wir ein bisschen abdunkeln, das, was wir sehen. Wir sehen uns hier einer Frau gegenüber in der Prophetie, die ungefähr so aussieht. Sie steht auf dem Mond, ist mit der Sonne bekleidet und hat eine Krone mit 12 Sternen auf ihrem Haupt. Wir wollen einmal uns vergegenwärtigen, dass die Symbole, die hier gegeben werden, auch biblisch erklärt werden. Um ein richtiges Verständnis zu gewinnen, was hier überhaupt dargestellt wird in dieser biblischen Prophezeiung, wollen wir die Frage stellen, was bedeutet Frau in der Prophetie? Was bedeutet das Symbol Frau? Wir finden das im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 2. 2. Korinther 11, Vers 2, Seite 194 im Neuen Testament. Dankeschön. Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, ich habe euch einem Manne verlobt. Und er meint damit Jesus Christus. Das heißt, dass die Gemeinde hier als eine Braut dargestellt wird. Und Christus ist der Bräutigam. Die Braut, die hier im Gewand, oder die Frau, die hier im Gewand dargestellt wird, ist also ein Symbol für die Gemeinde Gottes. Wir finden das auch an anderen Bibeltexten bestätigt, die auch im Manuskript angegeben sind. Epheser 5 beispielsweise wird diese Symbolik genauso verwendet. Und im Gegensatz zu dieser reinen Frau mit einem reinen Gewand finden wir später in der Offenbarung auch noch eine Hure, also auch eine Frau, aber eine untreue Frau. Und auch auf sie trifft das Symbol Kirche zu, allerdings in einem negativen Sinne, in einem abgefallenen Sinne. Hier haben wir es also mit der Gemeinde Gottes zu tun. Sie steht auf dem Mond. Was mag das bedeuten? Wir wollen darüber Aufschluss gewinnen, indem wir Seite 573 im Alten Testament aufschlagen. Das ist der Psalm 89. Psalm 89 und hier die Verse 37 und 38. Gibt es noch ein bisschen heller irgendwo? Seite? Ja, danke schön. So, die Verse 37 und 38.
Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewig nicht bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken.
Mhm, dankeschön. Hier ist von David die Rede. Das ist denn nicht so vordergründig wichtig für uns. Hier heißt es vom Mond, er wird ewig feststehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Ein Zeuge in den Wolken wird hier der Mond genannt. Und das steht für Standhaftigkeit. Die Gemeinde wird also mit diesem Symbol charakterisiert, mit Standhaftigkeit. Sie hat hier einen festen Grund. Sie steht auf einem festen Boden. Und das ist hier in dieser Symbolik angedeutet. Bevor wir auf einen weiteren Aspekt eingehen, möchte ich auf die Sonne eingehen, denn sie ist ja mit der Sonne bekleidet. Maleachi 3, Vers 20. Und wir wollen damit zeigen, dass wir diese Symbolik nicht alle aus der Luft greifen, sondern dass wir sie auf gute Grundlage setzen, nämlich auf andere Bibeltexte, die diese Symbolik erhellen. Maleachi 3, Vers 20, am Ende des Alten Testamentes, Seite 873. 873 im Alten Testament.
Euch aber, der meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit, soll Heil unter ihnen prügeln. Ihr sollt aus und eingehen, schüpfen wie die Mastgräber.
Dankeschön. Hier ist von der Sonne der Gerechtigkeit die Rede, die aufgehen wird. Wir wollen also, wenn wir die Gemeinde betrachten, bedenken, dass sie mit einem Gewand der Gerechtigkeit bekleidet ist. Mit einem Lichtgewand sozusagen. Wenn wir daran denken, dass vor dem Sündenfall das erste Menschenpaar auch mit einem Lichtgewand bekleidet ist, dann wird hier deutlich, warum diese Gemeinde mit einem Lichtgewand auch bekleidet ist. Denn es ist das Gewand ihrer Unschuld, was verdeutlicht, dass ihr die Sünden vergeben worden sind und dass sie auch sich dadurch auszeichnet, dass sie wieder die Gerechtigkeit erlangt, die das erste Menschenpaar in Eden durch ihre Sünde verloren hat. Das ist hier auch in dieser Symbolik angedeutet. Weitere Texte möchte ich Ihnen in Erinnerung rufen. Viele kennen die Bergpredigt. Und was sagt der Heiland dort? Ihr seid das Licht der Welt. Er möchte, dass seine Gemeinde das Licht der Welt ist. Indem sie nämlich seine Worte ausleben und der Welt darstellen, was für einen Charakter ein wahrer Christ hat. Auf diese Weise kann die Gemeinde das Licht der Welt sein und mit diesem Gewand bekleidet sein. Jesaja 60, Vers 1 steht, steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Auch hier wieder die Aufforderung an die Gemeinde, Licht zu sein. Und dieses Licht hat sie nicht aus sich selber, sondern nur durch Jesus Christus, wie auch ihr eigenes Charaktergewand befleckt ist, aber durch Jesus Christus hat sie ein reines Gewand, einen reinen Charakter. Also finden wir hier auch die Verbindung zu dem Charakter Jesu, zu der Gerechtigkeit Christi. Sie ist mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet. Das Verhältnis von Sonne und Mond in Bezug auf die Gemeinde können wir auch in folgender Darstellung einmal verdeutlichen. Wir haben das hier auf diese Zeichnung gebracht. Wir haben hier rechts die Sonne und links den Mond. Und das muss man sich jetzt mal als einen Zeitstrahl vorstellen. Alte Testament, Neue Testament. Das Alte Testament wurde erhellt durch ein Licht, was wir hier als Mond darstellen. Der Mond ist ein Licht, das nur Licht reflektiert. Hier ist das Kreuz von Golgatha. Und das Licht scheint hier vom Kreuz von Golgatha her und ist im Alten Testament als ein Schatten zu sehen. Ich habe das so gewählt, um zu verdeutlichen, dass der alte Bund voll von Schatten ist auf den Erlösungsplan hin. Und um da nur einige Beispiele zu nennen, die Juden hatten in ihrer Religion, in ihren Festtagen viele Sabbate, an denen ganz bestimmte Dinge gefeiert wurden. Zum Beispiel am Passafest, das war ein ganz bestimmter Tag im Jahr, sollte ein Lamm geschlachtet werden und das Blut an die Türpfosten gestrichen werden. Ein passendes Symbol auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und dessen Blut das einzig wirksame Mittel ist, für den Sünder Vergebung zu erlangen. Viele andere Sachen wiesen auf das Kreuz von Golgatha hin oder auf andere Dinge im Erlösungsplan. Und somit war das Licht, was für im Alten Testament schien, ein Licht, was von der Zeit was von der Zukunft praktisch in die Gegenwart hineinstrahlt. Heute können wir diese Retrospektive betrachten, indem wir das volle Licht haben. Immer mehr Wahrheit wurde offenbart und wir sehen in die Vergangenheit zurück und sehen, wie Prophetie sich erfüllt hat. Jetzt ist für uns noch die Frage, was Sterne bedeuten. Denn wir haben hier die Situation, dass Sterne sich auf ihrem Haupt befinden. Verschwindet jetzt etwas an der Decke, aber es steht ja auch im Text. Die ersten beiden Verse in Offenbarung 12 sprechen von diesen Sternen. Was bedeuten diese Sterne? Sterne bedeuten grundsätzlich in der biblischen Prophetie Menschen oder Engel. In diesem Fall halten wir dafür, dass es sich gerade auch, weil die Zahl 12 erwähnt ist, um die 12 Apostel handelt, als Stellvertreter für alle Erlösten. Ein Text möchte ich dazu nennen, Daniel 12, Vers 3. Das Ende vom Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 3. Ich habe jetzt keine Seitenangabe, wer so nett ist. Und
828.
Dankeschön. 828 im Alten Testament, in den Kantsteinbibeln, Daniel 12, Vers 3.
Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig.
Ja, dankeschön. Hier werden also die Boten Gottes, die andere in der Gerechtigkeit unterweisen, beschrieben als solche, die leuchten wie die Sterne. Und dieser Text beweist uns, dass hier Menschen sich tatsächlich auf Menschen bezogen wird. Aber in den folgenden Versen, Offenbarung 12, finden wir wieder die Sterne in einem etwas anderen Sinne. Offenbarung 12, die Verse 3 und 4a, Seite 265 im Neuen Testament. Verse 3 und 4a. Danke, bis dahin, das reicht. Also, es erschien ein anderes Zeichen, nämlich ein Drache mit 7 Köpfen. und 10 Hörner auf seinen Köpfen 7 Diademe, und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Wer ist dieser Drache? Wenn wir Offenbarung 12 weiterlesen, finden wir die Antwort. Und das wollen wir tun, und zwar nehmen wir uns die Verse 7 bis 12 einmal heraus, um diese Antwort hier zu finden. Verse 7 bis 12, wer ist so nett?
Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel, und auch Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen,
Dankeschön. Also hier ist vom Fall Satans die Rede. Und es wird in Vers 9 ausdrücklich gesagt, wer dieser Drache ist. Also, wir brauchen nicht zu rätseln, sondern wir wissen, dieser Drache ist Satan. Vers 9 sagt, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel mit ihm. Wir wollen an dieser Stelle einmal über Satan nachdenken. Satan war ursprünglich ein gehorsamer, von Christus geschaffener Engel. Wir können dies verfolgen im Alten Testament, im Jesaja 14, die Verse 12 bis 15, Seite 663. Alte Testament, Jesaja, Kapitel 14, die Verse 12 bis 15. Dankeschön. Hier spricht es vom König von Babel, aber wir sehen an dem Text, dass er hier praktisch auch als Sinnbild gebraucht wird. Wir finden das auch noch an anderer Stelle. Denn wir finden hier den Glanzstern, den Sohn der Morgenröte. In den englischen Bibeln heißt es bezeichnenderweise sogar Luzifer, Lichtträger, an dieser Stelle. Und auch der Kontext und die Beschreibung macht im Zusammenhang mit den anderen Bibeltexten deutlich, dass hier Satan angesprochen wird. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Und was geschah in seinem Herzen? Was ist der Grund, warum er aus dem Himmel gestoßen wurde? Die Ich-Sucht, ich will hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im höchsten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen, gleich sein wie Gott. Er war mit seiner Stellung als Schirm der Cherub nicht zufrieden und ist tief gefallen, denn die Grundsätze des Reiches Gottes sind andere als die, die auf dieser Erde herrschen. Wir kommen mit Ellenbogen scheinbar weiter und auch höher, sei es in unserer Karriere, sei es in unserem Umgang mit anderen, aber auch nur scheinbar. Denn im Reich Gottes gelten andere Gesetze. Wer der Höchste unter euch sein will, der sei euer aller Diener, hat der Heiland gesagt. Und wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Das ist an Satan plastisch geworden, dass er sich selbst erhöht hat und ganz tief gefallen ist. Hesekiel, Kapitel 28, Seite 791. Hesekiel, Kapitel 28, Verse 11 bis 19, Seite 791. Kapitel 28, Hesekiel, Verse 11 bis 19.
Und das Wort des Herrn geschah zu mir, so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyros und sage ihm, so spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, im Garten Gottes. Aus Edelstein jeder Art war deine Decke. Kameol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd und Arbeit und Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Scherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berge Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Scherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen. Habe dich vor Königin dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich versehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden, und bist dahin auf ewig.
Dankeschön. Auch diese Worte sprechen von einem König, von Tyros nämlich, König von Tyros. Aber ist hier wirklich nur der König von Tyros gemeint? Mit Sicherheit nicht, denn wie steht es geschrieben? Du warst in Eden. Wer war denn in Eden? Der König von Tyros? Der König von Tyros war nicht in Eden, aber wer war noch in Eden? Gott war in Eden, Adam und Eva waren in Eden und noch jemand? Die Schlange, Satan. Also hier kann Adam und Eva sind nicht gemeint und Gott ist auch nicht gemeint, sondern es ist Satan gemeint. Und wie heißt es, am Tag, als du geschaffen wurdest, Satan ist ein Geschöpf Gottes, aber er ist nicht als der Böse geschaffen worden, das steht ausdrücklich geschrieben. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, das ist ein hoher Engel unmittelbar am Thron Gottes. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Vollkommen warst du. Es war kein falscher Satan. Er war vollkommen gemacht. Er war das Abbild der Herrlichkeit Gottes. Und dann steht aber geschrieben, von dem Tag, als du geschaffen wurdest, bis ich Unrecht an dir fand. Es kam Unrecht, Sünde in Satan auf. Es steht geschrieben, du sündigtest und ich verstieß dich vom Berge Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub. Ich habe dich zu Boden geworfen. Das ist auch, was Christus sagt in Lukas 10, 18. Ich lese den Vers vor. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Also, wir haben keinen Zweifel. Diese Worte reden über Satan. Und das Bild, was hier dargestellt wird, ist eine korrekte Darstellung von den Texten, die wir eben gelesen haben. Der Offenbarungstext sagt, dass er Sterne mit sich zog. Was sind das für Sterne? Wir finden eine Antwort in Offenbarung 1, Vers 20. Offenbarung 1, Vers 20. Ein Moment noch, es sind noch viele am Aufschlagen. Danke. 258 Neue Testament, Offenbarung 1, Vers 20. Dankeschön. Also hier ist auch von Engeln die Rede, von Sternen die Rede. Und was, wie steht's? Die sieben Sterne sind Engel. Also wir haben nicht nur die Symbolik, dass Sterne, die hier angedeutet sind, Menschen bedeuten, sondern auch Engel. Und das haben wir auch gelesen, dass Satan Engel mit sich hinabzog. Es entbrannte ein Krieg im Himmel, haben wir gelesen. Ein Krieg. Und Satan ist der Anstifter. Er hat sich gegen Gott erhoben. Er wollte höher sein, als er ohnehin schon war. Er wollte Gott gleich sein. Und er hat gesagt, das Gesetz Gottes, das ist nur ein Ausdruck seiner Tyrannei. Es will uns nur einschränken, hat den Engel eingebläut. Und viele Engel wurden verführt und sind mit in seine Rebellion gerissen worden. Und alle Engel, die mit ihm rebelliert haben gegen Gott, die sind mit aus dem Himmel vertrieben worden. Und es steht geschrieben, sie sind auf die Erde geworfen worden. Sie haben die Menschen verführt und auch der Mensch wurde mit in diese Rebellion gegen das Gesetz Gottes gerissen. Das ist die Situation, in der wir stehen. Wir sind die Nachkommen der Abtrünnigen und wir befinden uns in dieser Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse, zwischen Teufel und Christus. Wir wollen in der Offenbarung einige Verse weiterlesen. Kapitel 12, die Verse 4b und 5. Dankeschön. Also, hier wird beschrieben, dass sie ein Kind gebar. Und dieses Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Wer wurde denn entrückt zu Gott? Christus ist hier gemeint, mit Sicherheit. Inwiefern wurde denn der neugeborene Christus verfolgt? Kennen wir das aus der Geschichte Jesu? Gewiss, denn Christus, schon bevor er sich seiner selbst bewusst wurde, war in der Lage zu fliehen, war in der Situation zu fliehen. Nämlich, als er verfolgt wurde, denn Herodes wurde eifersüchtig, als er hörte, dass dort ein König geboren werden sollte und er dachte, er macht ihm seinen Rang streitig und wollte diesen Nachfolger, diesen König umbringen. Christus umbringen. Und auch diese Gedanken waren Gedanken inspiriert vom Widersacher, der seinen ganzen Hass gegen den Welterlöser, gegen den angekündigten Messias richtete, um ihn umzubringen. Aber Gott sandte einen Engel und führte Josef und Maria nach Ägypten, wo sie von den Mordplänen verschont blieben. Aber es kam zu diesem Kindermord in Bethlehem. Eine grausame Tat, die uns in der Schrift berichtet wurde, die aber den Charakter Satans aufs Deutliche zeigt. Wir sehen, dass Satan wirkt, aber dass er in der Bibel auch beschrieben wird mit bestimmten Königen oder Königreichen. Mit dem König von Babylon, mit dem König von Tyrus, das haben wir bereits entdeckt. Und in diesem Fall mit dem römischen Weltreich. Dieses Tier, dieser Drache, der hier dargestellt wird, ist Satan, der wirkt in der Gestalt des römischen Reiches. Die sieben Köpfe dieses Tieres, dieses Staates, dieses Reiches, stellen die sieben Regierungsformen dar auf die wir noch zu sprechen kommen werden, wenn wir Offenbarung 17 betrachten. Dort finden wir auch solch ein Tier. Und die Hörner sind auch denjenigen bekannt, die bereits im Daniel-Seminar waren. Und auch dort finden wir das Römische Reich, das ja auch mit 10 Hörnern beschrieben wird, das aufgeteilt wird, das zerfällt in 10 einzelne Teilreiche. Also auch diese Symbolik passt treffend mit dem bereits Erkannten zusammen. Gut, wir sehen also schon eine beginnende Chronologie in Offenbarung 12. Wir haben einen Blickwinkel vom Alten Testament her. Die Gemeinde steht auf diesem Boden. Und sieht sich aber der Verfolgung gegenüber zur Zeit Jesu und auch der Zeit danach. Das werden wir auch in den folgenden Versen noch genauer erkennen. Wir wollen jetzt einmal den Vers 6 lesen.
Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Zufluchtsort hatte, der ihr von Gott bereitet war. Dort sollte sie versorgt werden, 1260 Tage lang.
Dankeschön. Also, die Frau muss jetzt fliehen vor dem Drachen. Und zwar in die Wüste. Und sie wird dort ernährt 1260 Tage. Diese Zahl kommt uns an sich bekannt vor. Wir finden sie auch noch in den Versen 13 und 14. Wollen wir die noch dazu nehmen, bevor wir den Text näher beleuchten?
Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und die Frau wurde, und der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, um in der Wüste an ihren Zufluchtsort zu fliehen. Dort wurde sie fern von der Schlange versorgt, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit.
Dankeschön. Wir sehen, dass diese 1260 Tage genau dasselbe sind wie 3,5 Zeiten, das sind 3,5 Jahre, oder 42 Monate. Wir haben das ja auch aus Offenbarung 11 schon erkannt und beschrieben. Und wir werden das auch im nächsten Kapitel der Offenbarung noch genauer betrachten. Hier im Kapitel 13 ist dieser Gegenstand noch am wichtigsten. Wir finden insgesamt 7 Texte in der Bibel, die alle in demselben Zusammenhang diese Zeitperiode angeben. 3,5 Jahre sind 42 Monate. Und nach dem jüdischen oder biblischen Kalender, der nach dem Mond ausgerichtet ist, hat das Jahr 360 Tage und 3,5 Jahre sind demnach 1260 Tage. Also, alles ist dieselbe Zeitangabe. Und diese Zeitangabe bezieht sich auf die päpstliche Vorherrschaft. Die begann 538 zu der Zeit, als das Papsttum, sozusagen der Nachfolger des römischen Weltreiches, das päpstliche Rom, wie wir auch sagen, durch den Codex Justinians, der hier zu seiner Entfaltung kam, volle Macht erlangte, die erst gebrochen werden konnte, als nach den Wirren der Französischen Revolution der General unter Napoleon Berthier in Italien einmarschiert und die Republik ausrief und den Papst gefangen nahm. Von 538 bis 1798 waren es exakt 1260 Jahre. Aufs Jahr erfüllte biblische Prophetie. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, warum wir ausgerechnet auf jetzt Jahre mit Tagen vertauschen. Zur Erinnerung möchte ich diese Texte einmal an die Wand werfen. Das ist das sogenannte Jahr-Tag-Prinzip. Das ist also keine willkürliche Auslegung, dass wir sagen, dass ein prophetischer Tag einem wirklichen Jahr entspricht. Wir haben dafür mehrere Texte, 2 sind hier an der Wand. Hesekiel 4, Vers 6. Und wenn du solches ausgerichtet hast, sollst du die Missetat des Hauses Judas tragen, 40 Jahre, Tage lang. Denn ich gebe dir auch hier je einen Tag für ein Jahr. In dieser Prophetie oder in diesem Wort an den Propheten wird ein Tag mit einem Jahr gleich symbolisiert. Im 4. Mose 14, 34, in dem Wort Gottes an das ungehorsame Volk Israel, das nicht nach Kanaan einziehen konnte, mangels Glaubens, heißt es, nach der Anzahl der Tage, an denen ihr das Land ausgekundschaftet habt, 40 Tage, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Verschuldung tragen. Auch hier, je ein Tag soll ein Jahr gelten. Egal welche Zeitprophezeiung wir uns betrachten in der Schrift, auf alle trifft dieser Schlüssel zu. Und ist dieser Schlüssel angewandt, sieht man, dass jede biblische Zeitprophezeiung sich aufs Jahr genau erfüllt hat. Wir haben das auch in unserem Seminar bereits schon hinlänglich bewiesen, indem wir verschiedene Zeitprophezeiungen betrachtet haben. Aber diese Zeit ist eine Zeit für die Gemeinde Gottes, die Verfolgung bedeutet und die auch bedeutet, dass ja eine Bedeutung hat, die die Bibel beschreibt mit einer Zeit in der Wüste. Das ist eine Zeit der Trockenheit, in der es nicht regnet und sozusagen keinen geistlichen Segen gibt. Keine Erfrischung vom Himmel her. Was geschah in dieser Zeit? Menschen, die gefunden wurden mit der Bibel in der Hand, die sich berufen haben, um ihres Glaubens willen auf die Bibel, die wurden verdammt von der römisch-katholischen Kirche und wurden auf den Scheiterhaufen geworfen. Sie wurden als Ketzer bezeichnet. Man ist scharf vorgegangen gegen Reformatoren. Man hat beispielsweise einen Martin Luther für vogelfrei erklärt. Das heißt, dass wenn ihn jemand fasste, konnte er ihn umbringen, ohne dafür bestraft zu werden. Es war für die Gemeinde Gottes wirklich eine Zeit der Wüste, denn auch ihre Missionsarbeit war so eingeschränkt, dass man sich Dinge einfallen lassen musste, die auch aufs Äußerste gefährlich waren. Beispielsweise hat man die Mission auf diese Art und Weise betrieben. Man hat einfach ein Papstgemälde genommen und daneben das Gemälde eines demütigen Heilandes gesetzt, um den Kontrast zu verdeutlichen. Die beiden Bilder nebeneinander sprechen für sich. Ein Papst in Purpur gekleidet, mit Krone, als Herrscher der Welt und der wahrhaftige Schöpfer und Herrscher der Welt, demütig auf einem Esel, der Entbehrung erleidet hat und schon hier auf dem Wege zu seiner Kreuzigungsstätte war. Diesen Gegenstand des Papsttums wollen wir noch genauer beleuchten, wenn wir eine weitere biblische Prophetie betrachten. Diese biblische Prophetie ist von äußerster Wichtigkeit und hat eine Spannung wie kaum eine andere Prophezeiung in der Schrift. Ich möchte daher alle ermutigen, auch die nächsten Seminare nicht zu versäumen, denn es wird noch besser. Wir wollen Offenbarung 12 wieder aufschlagen und hier die Verse 15 und 16, Seite 265. Offenbarung 12, die Verse 15 und 16.
Und die Schlange ließ aus ihrem Rachen Wasser hervorschießen wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen hatte hervorschießen lassen.
Dankeschön. So, der Drache ist zornig. Und dieser ganze Zorn entlud sich auch während der Zeit des Papsttums, auch im Papsttum selber. Aber damit hört der Zorn Satans nicht auf. Hier wird dargestellt, dass er versuchte, die Frau zu ersäufen oder zu verschlingen durch Wassermassen. Was bedeuten Wassermassen? Wir finden das ein paar Seiten weiter, Offenbarung 17, Vers 15, Seite 268. Kapitel 17, Vers 15. Dankeschön. Also, was sind Wasser nach diesem Text? Völker. Völker, Völkerscharen, Nationen und Sprachen. Menschenmassen. Und genau das war die Situation auch in Europa. Nämlich als diese Periode des Papsttums zu Ende ging, war gerade die Zeit, als Christoph, oder in den Jahrhunderten davor, als Christoph Kolumbus Amerika für Europa entdeckte. Und das eröffnete für viele eine neue Perspektive. Viele, die hier in Europa unter dem Papsttum zu leiden hatten, wanderten aus. Das erste große Schiff, das gen Amerika segelte, war die Mayflower. Hier waren Christen an Bord, die eine neue Hoffnung im Herzen hatten, nämlich dort einen Staat zu gründen, in dem das Papsttum ihnen nichts anhaben konnte, in dem Gewissensfreiheit herrschte, in dem Religionsfreiheit herrschte, in dem Menschenrechte etwas galten, in dem Kirche und Staat getrennt waren. Und die Erde ist hier etwas, was dem Wasser genau entgegengesetzt ist, nämlich ein leeres Gebiet, ein unbevölkertes Gebiet, während Europa kein Platz mehr bot, kein Schutz mehr bot vor Repressalien und vor Unterdrückung. In Amerika war dies vorhanden. Und deswegen gingen viele Christen nach Amerika und in Amerika entstand auch ein Staat, in dem das praktisch unter dem Motto entstand, nie wieder Papsttum. Kirche und Staat waren getrennt. Christliche Grundsätze wurden aufgerichtet, wie der Heiland sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Gewissensfreiheit galt etwas, Religionsfreiheit. Und das war das Fundament ihrer Verfassung. Und für viele Christen wurde dieses Gebiet, das neu bewohnt werden konnte, zu einer Zufluchtsstätte. Aber für die Gemeinde Gottes hat das auch eine besondere Bedeutung gehabt. Nämlich jetzt war sie freier als vorher. Jetzt konnte sie sich besser entfalten. Die Bibel war kein verbotenes Buch mehr. Man konnte die Schrift lesen, ja, sie wurde sogar hochgehalten. Was bewirkte das? Dass Menschen die Schrift durchforschten und große Entdeckungen machten, wie wir im Buch Daniel auch studiert haben. Am Ende der Zeit, steht dort geschrieben, werden viele dieses Buch durchforschen und große Erkenntnis finden. Und ist das geschehen? Sicher, wir haben das hier schon entdeckt in unserem Studium der Offenbarung. Nämlich im Kapitel 10 wurde ja diese große Erweckungsbewegung vorhergesagt, die in vielen Teilen der Welt stattfand, aber am stärksten dort in den Vereinigten Staaten, wo eine Grundlage geschaffen war, dass dieses Werk geschehen konnte. Also konnte sich Gottes Gemeinde auch hier besonders entfalten und einen neuen Stützpunkt bilden, von dem sie in alle Welt wieder hinausging. Erweckungsbewegung wie die Adventbewegung wurden auf diese Weise möglich. Und es kommt zu Folgendem. Wir lesen Vers 17, Offenbarung 12, Vers 17. Dankeschön. Also, er war zornig und ging hin. Nein, kurz Moment noch. Er war zornig und ging hin, Krieg zu führen gegen die übrigen, die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Hier ist Gottes Gemeinde geschildert. Und eins haben wir bereits gesehen, dass das Papsttum nicht die Gemeinde ist. Vielmehr sind es diejenigen, die Gottes Volk verfolgen. Hier wird sie aber charakterisiert mit den Worten, sie sind die Übrigen, die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Die große Erweckungsbewegung des letzten Jahrhunderts, die Adventbewegung, hatte eine große Erkenntnis, nämlich, dass das Gesetz Gottes ewig gültig ist. Und sie entdeckten, dass Christus nicht wiederkommen kann, bevor nicht seine Gemeinde bereit ist und diesem Gesetz Gottes auch entspricht, denn es ist der Maßstab im Gericht Gottes. Aber sie erschreckten auch, als sie erkannten, dass eine Fälschung eingetreten war im Gesetz Gottes. Denn das Papsttum hat dieses Gesetz verändert. Es hat das zweite Gebot weggelassen, ein Gebot, das verbietet, geschnitzte Bilder anzubeten. Und wer katholische Kirchen kennt, versteht auch den Grund. Denn hier werden geschnitzte Bilder gemacht. Menschen, sogenannte Heilige, werden zu Göttern erhoben als Fürsprecher. Maria, die schon vor 2000 Jahren ins Grab gesunken ist, wird zu einer Himmelsfürsprecherin ernannt, die vermittelt zwischen einem zornigen Jesus und Sündern auf dieser Welt. Dieses Gebot findet sich im katholischen Katechismus nicht, wohl aber in der Bibel, in den 10 Geboten. Und das sogar auch noch in katholischen Bibeln. Das vierte Gebot wurde verändert. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Die römische katholische Kirche hat immer argumentiert, dass sie Autorität hat, die höher ist als die Bibel selbst. Und als Beweis haben sie angeführt, dass sie Macht haben, den göttlichen Ruhetag von Sabbat auf Sonntag zu verlegen. Das ist etwas, was jetzt neu erkannt wurde. Und wer auch immer zur Gemeinde Gottes gehören möchte, und das ist eine heilsnotwendige Frage, wir können uns nur zur Gemeinde Gottes zählen, wenn wir auch uns zu diesen Geboten bekennen und sie ausleben. Einen anderen Weg gibt es nicht. Wir werden diesen Gegenstand auch noch näher betrachten. Wir wollen uns einmal nähere Gedanken machen über den Charakter Satans. Die Bibel schildert uns ihn als ein Lügner und Verführer. Im Manuskript sind dazu wesentlich mehr Texte gegeben. Ich habe ins Manuskript viele Texte geschrieben, die heute gar nicht erwähnt werden. Deswegen möchte ich in dieser Stunde jeden besonders ans Herz legen, dass er auch dieses Manuskript zu Hause noch einmal durchstudiert und die Bibeltexte aufschlägt, weil hier Dinge besprochen werden, die ich hier ausklammere. Er ist ein Lügner, ein Verführer, er ist ein Ankläger und Lästerer. Schon der Name Satan sagt ja, es kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Widersacher oder Ankläger. Im Griechischen heißt Teufel Diabolos. Das bedeutet Verleumder oder Durcheinanderwerfer. Es ist der, der Verwirrung stiftet, der die klare Erkenntnis Gottes völlig verschleiert und verdunkelt und das Bild Gottes völlig entzerrt. Er ist ein Mörder und Verfolger. Jesus spricht über die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass sie keine Kinder Gottes sind, sondern dass sie Kinder des Teufels sind. Der ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Und man hat Christus ja umgebracht und offenbart, dass diese Pharisäer tatsächlich dieselben Charaktereigenschaften aufwiesen, die auch Satan inne sind. Er ist der Erfinder des Menschenopfers und der Folter. Er bindet und macht krank. Er ist ein Feind des Wortes Gottes und aller, die an Christus glauben. Offenbarung 12 offenbart uns, dass sein größter Feind Christus ist und seine Gemeinde. Er verfolgt die Frau und es steht geschrieben, es ist Krieg. Er ging hin, Krieg zu führen gegen die Gemeinde der Übrigen. Und das ist keine Symbolik, die die Bibel gebraucht, sondern es ist Realität, das ist die Beschreibung der Realität. Und er hat verschiedene Waffen. Und er hat schon das erste Menschenpaar verführt. Nämlich im Garten Eden kam es dazu, dass die Schlange ein Medium Satans wurde und den Menschen zum Ungehorsam verführt hat. Und wie steht dann geschrieben, was sagt dieses Medium, was sagt diese Schlange, was sagt der Teufel? Sollte Gott gesagt haben? Das ist ein Zweifeln am Wort Gottes. Sollte Gott gesagt haben, hat er wirklich das so gemeint? Und wie oft hören wir diese Worte heute wiederholt? Wenn wir die Schrift aufschlagen und sagen, es steht geschrieben, wie antworten viele, ja, ist das wirklich so gemeint? Müssen wir das nicht symbolisch verstehen? Es wird denn alles sich irgendwie zurechtgebogen, nur dass man das klare Wort Gottes nicht zu akzeptieren braucht. Aber das Wort Gottes ist kein zweideutiges Wort, sondern es ist eindeutig und für jeden Geist, der willig ist, sich leiten zu lassen, auch unmissverständlich. Ein Gleichnis finden wir, wollen wir aufschlagen, Lukas 8, die Verse 11 und 12, Seite 71. Lukas 8, Verse 11 und 12.
Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie den Glauben aussehen werden.
Dankeschön. Christus gibt hier ein Gleichnis und sagt es. Reich Gottes ist wie wenn Same ausgestreut wird. Und es ist ganz verschieden. Das eine fällt auf dem Weg und das andere fällt unter die Dornen und so weiter. Aber was auf dem Weg fällt, da kommen die Spatzen und nehmen es weg. Und das ist das Anliegen Satans. Er versucht, einen Kampf gegen das Wort Gottes zu führen. Ebenso wie das Wort ausgesät wird auf dem Acker. Und er kommt und streut Unkraut, das hat der Feind getan, der Teufel. Das ist das Wirken Satans. Er kämpft also gegen das Wort Gottes. Und er hat in den vergangenen Jahrhunderten das auf andere Art und Weise versucht, wie er es heute tut. Er hat die Bibel verboten. Wer damals sie mit der Bibel in seinem Wohnheim gefunden wurde, er war am nächsten Tag auf dem Scheiterhaufen. Und wie ist es heute? Heute finden wir die Bibel fast in jedem Haushalt, aber verstaubt im Regal. Warum? Weil selbst die Schriftgelehrten, die Theologen sagen, ja, das kann man alles nicht mehr so sehen und ist auch alles nicht so gemeint und ist auch alles gar nicht so wichtig. Die verantwortlichen Prediger und Priester sind längst keine Wächter mehr. Und das sündenliebende Volk ist beruhigt. Es ist keiner, der eifrig in seiner Schrift durchforscht, bis auf solche, die sich zur Gemeinde der Übrigen zählen. Wir sehen also, dass das Wirken Satans gegen das Wort Gottes heute genauso aktuell ist, wie es auch in vergangenen Jahrhunderten gewesen ist. Für uns stellt sich aber jetzt eine besondere Frage, nämlich, wie begegnen wir diesem Feind, wenn wir wissen, dass Krieg ist? Und wer in den Krieg zieht, der muss bewaffnet sein. Ach, jetzt habe ich verkehrt gemacht. Jetzt bin ich durcheinander. Moment mal. So, das ist B. Ich hab's gleich. Ja, ich weiß nicht, ob die Reihenfolge noch stimmt. Jedenfalls dieses Bild wollte ich zeigen. Die Bibel ist für uns ein Schwert, das Schwert des Geistes. Dafür gibt es auch viele Bibeltexte, die auch angegeben sind im Text. Aber dies ist die Waffe, die wir zu tragen haben. Und ein Schwert muss gebraucht werden. Ein Schwert muss geschärft werden und geschliffen werden. Und das bedeutet, dass wir uns täglich mit der Bibel beschäftigen müssen. Wir müssen dem Studium genug Zeit einräumen. Und hier sind sicherlich viele unter uns, die an diesen Gedanken noch gar nicht gedacht haben. Aber es ist eine Notwendigkeit, denn wir können uns nicht entscheiden. Wir sind in diesem Krieg, wir sind in dieser Auseinandersetzung. Das muss man sich vorstellen, wie wenn man einfach geboren wird als Deutscher, sagen wir im Dritten Reich, und ohne dass man es will, auch ein Feind derer ist, mit denen das Deutsche Reich im Krieg ist. Wenn man dann einen Holländer trifft, dann hat man nicht zu erwarten, dass der Holländer von einem meint, dass man friedlich gesinnt ist. Die Nationen sind gegeneinander im Krieg und so ist es auch in der Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Wir sind einfach in diesen Kampf mit eingebunden. Und wir sind es auch aktiv. Es gibt gar keinen neutralen Boden, denn wir sind Sünder und als solche auch Rebellen gegen das Gesetz Gottes. Und das ist der Gegenstand in dieser Auseinandersetzung. Die Bibel sollte das wertvollste Buch in unserem Bücherschrank sein. Wir sollten sie täglich zur Hand nehmen. Sie sollte nicht verstaubt sein. Die Bibel sollte bei uns ein Buch sein, in dem man anmerkt, dass es gelesen wird. Ein Buch, in dem Anmerkungen sind. Ein Buch, mit dem wir vertraut sind. Ein Buch, von dem wir wissen, wo was steht. Denn es ist das Wort Gottes an die Menschen. Es ist unser Schwert im Kampf gegen den Teufel, der uns dazu bringen möchte, dieses Buch für nichts zu achten, das teure Wort Gottes, das Feuer erprobt ist, das für das Patriarchen und Propheten und Reformatoren gelitten haben, für das Menschen auf den Scheiterhaufen gegangen sind. Und Menschen haben Entbehrung erlitten, um dieses Wort auch in unsere Sprache zu bringen. Und das trotz heftiger Widerstände. Aber dieses Buch ist uns mit dem Blut der Reformatoren teuer erkauft und wir sollten dieses Buch wertschätzen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Heiland. Dieses ist das ewige Wort Gottes. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. So sagt schon Jesaja 40, Vers 8. Es gibt vergängliche Dinge. Und diese Erde ist vergänglich, denn wir haben eine Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber das Einzige, was die Ewigkeit überdauern wird, ist das Wort Gottes. Und wenn unser Grund dieses Wort ist, dann werden wir bleiben in Ewigkeit. Die Bibel, so heißt es auch schon im Psalmwort, dein Wort ist meines Fußes Leuchten, dein Licht auf meinem Weg. Wir sind wie Menschen in der Finsternis und wir brauchen Licht, wir brauchen Wegweisung. Wir haben das Licht der Prophetie, wir haben das Licht der Anweisung Gottes, was wir zu erwarten haben, wie wir uns zu verhalten haben. Sie erhält unseren Pfad. Und nur ein Tor sagt, ich brauche kein Licht und sieht gar nicht, dass er in der Finsternis tappt und am Ende wird er erkennen, dass er auf dem Weg in die Verdammnis ist. Aber der Heiland klopft an unsere Herzenstür. Und er möchte, dass wir einen Bund mit ihm eingehen. Und wir sollten diesen Bund bejahen, indem wir sagen, ja, ich will dein Wort täglich studieren. Ich will mich besser in der Schrift auskennen. Ich will tiefer forschen. Ich will lesen, was du dort für mich hineingelegt hast. Ich will mich täglich damit befassen. Und ich möchte mir auch genug Zeit nehmen. Ich möchte mir täglich eine Stunde nehmen, um in Ruhe eine Andacht zu halten und einzudringen in die Geheimnisse des Erlösungsplanes. Ich möchte mir Zeit nehmen, um zu deinen Füßen zu sitzen und täglich dein Wort zu lesen. Denn es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Der Versucher kam an Jesus heran und Jesus hat ihm widerstanden, bis aufs Blut. Aber wie? Als er ihn verführte in der Wüste und sagt, sprich, wenn du Gottes Sohn bist, sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Was hat er gesagt? Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Matthäus 4, Vers 4. Selbst der Heiland der Welt oder gerade der Heiland der Welt hat durch nichts anderes widerstanden als durch ein Es steht geschrieben. Er konnte dem Feind begegnen, weil er wusste, was das Wort Gottes sagt. Er wusste, was der Wille Gottes ist. Und das erfordert Glauben. Die Grundlage des Glaubens ist der Glaube an die Wahrheit des Wortes Gottes. Es ist so, weil Gott es sagt. Das ist das, was wir auch täglich brauchen. In diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis gibt es keine Neutralität, denn Christus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Und wir befinden uns in diesem Krieg. Deswegen ist eines wichtig, dass wir mit ganzem Herzen und mit ganzem Eifer alles daran setzen, um uns mit diesem Buch vertraut zu machen, um es zu unserer täglichen Speise zu machen. Denn wie lange können wir aushalten, wenn wir auf unsere leibliche Speise verzichten? Wenn eine Mahlzeit mal ausfällt, dann knurrt uns schon der Magen. Und wie ist es mit der geistlichen Speise? Gott will nicht, dass wir geistig Tote sind. Er will, dass wir leben. Und er hat Leben in dieses Buch hineingelegt. Ihr suchet in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt ewiges Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Ich möchte alle recht herzlich bitten, wenn sie auch diesen Bund schließen wollen, wenn sie wirklich im Herzen auch sagen wollen, ich will mich näher mit der Schrift befassen. Ich will mich bewaffnen. Ich will mich vertraut machen mit dem, was Gott mir sagt. Dass er aufsteht und mit mir ein Gebet spricht. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu kommen wir vor dich hin und danken dir ganz herzlich, dass du uns dein teures Gotteswort gegeben hast und dass du uns darin auch offenbarst, dass wir einem Feind gegenüberstehen. Aber dass du für alles vorgesorgt hast, dass du uns eine feste Burg bist, dass du uns Schirm und Schutz bist und dass wir alles in der Hand haben, damit wir nicht straucheln und nicht fallen. Wir fliehen in dieser Erkenntnis zu dir und wir kommen zum Kreuz von Golgatha und wir bringen dir unsere Herzen und bitten dich, dass du uns anrührst, durch deinen Geist auch täglich in der Schrift zu forschen. Für jeden, der vor dir steht, möchte ich bitten, dass du sein Herz anrührst und einen Bund festmachst in seinem Herzen, dass das Wort Gottes nicht leer zu dir zurückkommt, sondern auch Frucht bringt bis in Ewigkeit. Vater, wir danken es im Namen Jesu. Amen. Amen.